Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Herzlich willkommen zur ersten Breitband-Ausgabe des Jahres 2017 mit Vera Linz
und Markus Richter. Und wir beginnen das Jahr 2017 leider genauso wie das Jahr 2016. Wir müssen über die Vorfälle in Köln sprechen. Wieder soll es Übergriffe gegeben haben, wenn sie auch dieses Mal aus einer anderen Richtung gekommen sein sollen. Und wieder wird dadurch eine seit langem schwelende gesellschaftliche Diskussion um den Umgang mit unseren Mitmenschen befeuert.
Falls Sie es sich übrigens zum Vorsatz gemacht haben sollten, in diesem Jahr weniger zu lügen, das könnte schwierig werden, denn sogar die Bots, also die Maschinen, fangen das jetzt mit Vorsatz an. Wir sprechen heute mit dem Erdenker einer solchen Münchhausen-Maschine.
Die vielen Konjunktive, die du da gerade eingebaut hast, bringen mich zur Vermutung, dass dieser Vorsatz möglicherweise unter Umständen vielleicht schwierig sein könnte. Ja. Wir schauen heute außerdem auf der ersten großen Elektronikmesse des Jahres vorbei, der CES in Las Vegas, und lauschen einer norddeutschen Kopie des amerikanischen Startup-Podcasts. Ob das gelingt, wir werden es in dieser Stunde hören.
Ja, und netzmusikalisch, also zum freien Download und Weitergeben im Netz verfügbar, machen wir heute eine kleine Winterreise. Und wir beginnen mit den Chill Hop Essentials Winter 2016. Das ist eine weitere jahreszeitliche Compilation aus dem Hause Chill Hop Records. Vor einigen Monaten stellten wir die Herbst-Edition vor. Nun ist die Compilation des Winters erschienen. 17 Tracks gibt es zwischen Hip-Hop, Swing, Jazz und Elektron mit dabei. Wir hören es hier schon, Wonderland von Limes.
Topic.
Die Silvesternacht in Köln hat, wie schon letztes Jahr, für Aufregung gesorgt. Allerdings aus einem anderen Grund. Man könnte sagen, wegen des anderen Extrems. Während 2015 Frauen belästigt wurden, gab es dieses Mal Berichte vom sogenannten Racial Profiling der Polizei. Menschen mit dunkler Hautfarbe sollen zur Kontrolle aussortiert worden sein.
Ja, und befeuert wurde die Diskussion durch die Verwendung des Begriffs Nafris in einem Tweet der Polizei. Und dieser Begriff steht für nordafrikanische Intensivtäter, eine Abkürzung aus dem internen Sprachgebrauch, die verständlicherweise die Furcht aufleben lässt, dass hier Rassismus institutionalisiert werden könnte.
Aber die Debatte ist größer und die Debatte um Racial Profiling ist längst auch digital. Nicht nur Menschen beurteilen andere Menschen nach ihrer Herkunft und ihrem Äußeren.
Auch Algorithmen tun das. Philipp Banse fasst die Diskussion zusammen und erklärt, wie aus analogem Rassismus ein digitaler Teufelskreis wird.
Vieles spricht dafür, dass die Polizei am Kölner Hauptbahnhof Menschen nach ihrer Hautfarbe sortiert hat, ohne einen konkreten Anlass gehabt zu haben. Afrikanisch-arabisch Aussehende, verdächtig nach rechts zur Ausweiskontrolle. Blond und nordeuropäisch, unverdächtig, passieren bitte. Über diese Methode muss man streiten. Einerseits musste die Polizei Gewalt wie vor einem Jahr verhindern. Andererseits verbietet Artikel 3 des Grundgesetzes ganz klar, dass Menschen nur wegen ihrer Heimat und Herkunft benachteiligt werden. Rechtfertigt das Anliegen der Polizei, gegen diesen Grundsatz zu verstoßen? Diese Debatte ist auch deshalb so wichtig, weil diese Art des Profilings nicht nur vor einer Woche am Kölner Hauptbahnhof stattfand, sondern Alltag ist in Digitalien. In jedem Moment treffen Algorithmen Entscheidungen. Wer bekommt welche Werbung zu sehen? Wer bekommt welchen Preis zu sehen? Wer bekommt welchen Kredit, welchen Zinssatz? Bekommt er überhaupt einen Kredit? Auch hier gilt, dass Menschen nicht aufgrund ihrer Heimat und Herkunft benachteiligt werden dürfen. Allein das kümmert die wenigsten. Eine Studie der Harvard-Forscherin Latanya Sweeney von 2013 hat gezeigt, wer welche Anzeigen zu sehen bekommt, entscheidet Google auch nach der Herkunft der Betrachter, die Google auch aus dem Nachnamen der browsenden Nutzer abgeleitet haben soll. Und wer nach Namen sucht, die vorrangig von Afroamerikanern getragen werden, so die Harvard-Studie, bekomme vermehrt Werbung zu sehen für Zuverlässigkeitsprüfungen. Zuverlässigkeitsprüfungen? Ja, denn Computerprogramme, von Menschen geschriebene Algorithmen, tendieren dazu, Menschen mit dunklerer Hautfarbe für unzuverlässiger zu halten. Soll ein Gefangener frühzeitig entlassen werden? Wie hoch muss die Kaution sein? Diese Fragen entscheidet in den USA mehr und mehr Software, die Zuverlässigkeit der betreffenden Menschen beurteilen soll. Nach welchen Kriterien? Natürlich geheim. Die unabhängige Nachrichtenorganisation ProPublica hat sich daher die softwarebasierte Risikoeinschätzung von 7000 Menschen angesehen und kommt zu dem Ergebnis, die Software machte ihren Job sehr schlecht, unterstellte sehr vielen Menschen zu Unrecht, sie würden in Zukunft ein Verbrechen begehen, und diese falsche Prognose stellte die Software schwarzen Menschen doppelt so oft aus wie Weißen. Weiße wurden auch viel öfter als risikolos markiert als Schwarze. Im Namen des Predictive Policing, der vorausschauenden Polizeiarbeit, führt das auch dazu, dass vermehrt Schwarze kontrolliert und inhaftiert werden, weil Software das so vorschlägt. Wie kommt diese Schlagseite zustande? Genau kann man das nicht sagen, weil ja die Algorithmen geheim sind. Klar ist aber, dass sie gefüttert werden mit Informationen wie: Wo wohnt der betreffende Mensch? Wo kommt er her? Welche Freunde hat er? Saßen die auch schon mal im Gefängnis? Und da schließt sich der Kreislauf. Wenn, wie in Köln geschehen und in den USA längst Alltag, Menschen kontrolliert werden, weil sie eine dunkle Haut haben, finden sich auch mehr Menschen mit dunkler Haut, die gegen Gesetze verstoßen. Was wiederum dazu führt, dass Menschen mit dunklerer Haut von Software als riskanter eingestuft werden. Wenn Vorurteile so automatisiert in Algorithmen zur Erfassung und Überwachung einfließen, werden Menschen stigmatisiert, nur weil sie zu einer Gruppe gehören, die sie weder gewählt haben noch verlassen können. Wird Ungerechtigkeit zu Code, wird es die Gesellschaft weit mehr untergraben als die Gewalt am Kölner Hauptbahnhof vor einem Jahr.
Philipp Banse über die Probleme der rassistischen Algorithmisierung unserer Gesellschaft. Welche Auswirkungen es noch haben kann, wenn wir die Ergebnisse von Algorithmen einfach so unhinterfragt für bare Münze nehmen, darüber sprechen wir gleich mit dem Vater des Lügenbots.
Vorher aber noch ein bisschen Entspannung durch Musik, nochmal aus den Chillhop Essentials Winter 2016, Invention mit Endurance.
Thank you.
Breitbandbesprechung.
Meine Kollegin Vera Linz glänzt heute durch eine außerordentlich schöne Frisur. Herzlich willkommen zurück zum Breitband. Das Wort Lüge, es klingt eigentlich schlimmer, als es ist. Denn wir Menschen brauchen hin und wieder die Lüge. Man stelle sich vor, jeder würde immer sagen, was er denkt. Da würde nicht nur jede Diplomatie scheitern, auch unseren Alltag würde das verkomplizieren.
Wie wir gleich sehen werden.
Für den Alltag wurde deshalb auch das Wort Notlüge geschaffen. Das klingt etwas versöhnlicher.
Aber was man vielleicht dem Menschen zugestehen mag, möchten wir das auch Maschinen erlauben? Sollten Maschinen lügen dürfen? In der Lage dazu sind sie jedenfalls. Den Beweis dafür hat der Medienethiker Oliver Bendel angetreten. Er hat einen Lügenbot programmiert, der ganz vorsätzlich Falschaussagen produziert. 10 Lügenstrategien hat Bendel dafür der Maschine eingebaut. Zum Beispiel, indem sie Informationen einfach vertauscht oder die Zeitformen verändert.
Und daraus produziert der Bot dann eine Lüge, die so klingen soll, dass man sie auch glauben kann. Doch was lässt sich mit dieser Lügenmaschine herausfinden? Ja, bitte. Ich wollte nicht unterbrochen werden.
Ja, wie kann man dieses Wissen nutzen, ist natürlich wirklich die Frage, die sich stellt.
In der Tat.
Ja, und darüber haben wir mit Oliver Bendel gesprochen und als erstes haben wir ihn gefragt, warum es überhaupt einen eigenen Lügenbot braucht. Schließlich gibt es ja schon genügend lügende Bots im Internet.
Es gibt tatsächlich einige Maschinen, die lügen können. Ob absichtlich oder nicht, das ist jeweils die Frage. Es gibt Social Bots, es gibt andere Münchhausen-Maschinen, wie ich gerne dazu sage, die vermutlich lügen können. Wir wollten aus der Maschinenethik heraus untersuchen, wie Maschinen lügen können. Wir wollten auch beweisen, dass sie lügen können. Wir haben eine Maschine gebaut, eben den Lügenbot, die viele verschiedene Strategien des Lügens anwendet. Und uns hat selbst überrascht, dass manche Strategien nicht nur menschliche sind, sondern dass manche wirklich nur von Maschinen ausgeführt werden können. Und das fanden wir sehr, sehr interessant.
Jetzt hat Raul Rojas 2013 in seinem Essay »Können Roboter lügen?« geschrieben, die wissen ja gar nicht die Wahrheit. Also können sie auch gar nicht lügen. Wie funktioniert denn jetzt so ein Lügenroboter im Sinne von, wie kann der denn überhaupt lügen, wenn er doch eigentlich gar kein Bewusstsein hat? Also was ist denn dann eine Lüge?
In der Tat definiert Duden das Lügen als bewusst und absichtsvoll die Unwahrheit sagen. Und in der Tat haben Maschinen kein Bewusstsein. Sie werden auch keines haben, auch in 10, 20 Jahren nicht, nach meiner Meinung. Sie können aber durchaus eine Absicht haben und diese Absicht kann eben das Lügen sein. Sie können natürlich auch, wenn sie sprechen oder schreiben können, die Unwahrheit sagen, das Gegenteil einer angenommenen Wahrheit. Es ist sehr interessant, wir benutzen seit vielen Jahren Maschinen, Chatbots oder virtuelle Assistenten und setzen immer voraus, dass diese Maschinen die Wahrheit sagen. Wir hoffen, dass sie verlässlich und vertrauenswürdig sind. Und was macht die Maschine jetzt, die lügen will? Ich bin eben der Meinung, sie kann lügen, sie kann die Unwahrheit sagen, nicht bewusst, aber absichtsvoll. Was macht die Maschine? Sie manipuliert Aussagen, die für wahr gelten können. Das heißt, sie nimmt einen bestimmten Rohstoff aus bestimmten Datenbanken oder aus ihrer eigenen Wissensbasis und manipuliert diesen Rohstoff. Beispielsweise nimmt sie bestimmte Aussagen über die Welt, über das Wetter, was auch immer, und negiert diese Aussagen. Oder es werden bestimmte Begriffe oder Zahlen ausgetauscht. Also das ist das Prinzip. Die Maschine hat bestimmte Aussagen, die für wahr gelten können, beispielsweise die Erde ist rund. Und dann wird diese Aussage manipuliert. Es wird zum Beispiel daraus gemacht, die Erde ist flach. Und in diesem Falle hätte die Maschine das Wort rund durch das Antonym flach ersetzt. So kann man vorgehen.
Das heißt, der Lügenbot hat nicht ein Lügenlexikon quasi, wo er einfach nur nachschlägt oder einfach nur sozusagen Worte aufgrund, es ist auch ein Adjektivaustausch, sondern er kann tatsächlich Sprache analysieren und dann ähnliche Worte austauschen. Also auch Sätze, die man ihm vorgibt, verändern.
Richtig, das ist ein wichtiger Punkt. Wir hätten natürlich einen Lügenbot konstruieren können, der einfach eine Wissensbasis hat mit lauter Lügen. Das haben wir nicht gemacht. Das wäre auch sehr, sehr simpel. Wir haben ein sehr, sehr offenes System geschaffen und das Grundprinzip ist einfach, dass bestimmte Aussagen, die für wahr gelten können, manipuliert werden. Und die Verfahren dafür sind vielfältig. Wir benutzen Yahoo, Google oder einen Thesaurus. Und die Maschine manipuliert tatsächlich jede Aussage einzeln. Das bedeutet auch, obwohl unsere Maschine nicht selbst lernt, ist nicht dazulernen kann, das bedeutet, unsere Maschine ist unheimlich offen. Wir wissen im Zweifel nicht, was sie sagt. Und manchmal sagt sie auch einfach Unsinn. Das kann dabei herauskommen. Die Strategien sind sehr, sehr riskant sozusagen. Und ich würde so eine Maschine auch auf keinen Fall in die offene Welt entlassen. Wir wollten damit einfach demonstrieren, dass Maschinen die Unwahrheit sagen können und dass es viele, viele unterschiedliche Strategien dafür gibt.
Wie unterscheidet sich denn die Lüge des Lügenbots von einer menschlichen Lüge, mal abgesehen davon, dass die Maschine, wie Sie schon sagten, nicht dazulernen kann?
Es gibt Verfahren, die der Mensch so nicht ausführen kann. Das eine Verfahren ist das Verfahren mit dem Thesaurus. Der Mensch hat einfach diesen Thesaurus nicht so im Kopf. Und die Maschine kann beliebige Thesauri verwenden, in ihnen herumwandern. Und das wäre schon ein Verfahren, das menschlichen Verfahren nicht leicht, ganz unterschiedlich von ihnen ist. Das andere ist, beispielsweise haben wir den Lügenbot im Sommer, als er entwickelt wurde, gefragt, wer ist der Präsident der USA? Der Lügenbot gibt diese Frage an Yahoo weiter. Yahoo antwortete damals Barack Obama. Der Lügenbot hat Barack Obama nochmals eingegeben in Yahoo. Dann gibt es auf der Seite, die ausgegeben wird, eine Rubrik, die heißt People also search for. Und darin hat der Lügenbot einen bestimmten Eintrag genommen, den ersten nämlich, und Barack Obama ausgetauscht in der Antwort durch diesen Begriff. Das war damals im Sommer Donald Trump. Also der Lügenbot hat im Sommer gelogen, der Präsident der USA ist Donald Trump. Wir haben sehr gelacht. Das schien uns eine so treffliche Lüge zu sein. Naja, wir wissen, wie es weiterging.
Aus Versehen hat er dann doch die Wahrheit gesagt. Jetzt ist ja der Lügenbot sozusagen nur so gut wie die Algorithmen, die er hat und die Quellen, die er benutzt. Als User kann ich das natürlich nicht sehen, wie er da beim Lügenbot noch bei anderen Bots ist. Eine der Nachrichten auch, man kann solchen Bots, solchen Chatbot-Maschinen eigentlich überhaupt gar nicht vertrauen.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, was uns eben auffiel. Die Quelle, die ein Bot oder ein virtueller Assistent benutzt, die ist absolut grundlegend bei dieser ganzen Sache. Es gibt virtuelle Assistenten wie OK Google, Siri oder Cortana, die benutzen auch durchaus fragwürdige Quellen wie Wikipedia. Wenn sie gut gemacht sind, dann machen sie das auch klar. Sie sind transparent ein Stück weit. Wenn ich zum Beispiel OK Google frage, wer ist Rihanna, dann fängt OK Google an bei der Antwort mit der Aussage, Wikipedia sagt, Rihanna ist eine bla bla bla. Das ist gut gemacht, damit wird immerhin Transparenz hergestellt. Wir wissen aber bei vielen Maschinen nicht, welche Quellen ansonsten noch benutzt werden. Das ist ein Riesenproblem. Meines Erachtens sollten alle Anbieter von Chatbots und von virtuellen Assistenten klar machen, woher die Bots und Assistenten ihre Aussagen haben, woher sie sie nehmen. Ein Problem bei unserem Lügenbot war auch, wir mussten tatsächlich Quellen, Ressourcen nehmen, die als vertrauenswürdig gegolten haben. Denn wenn wir Quellen genommen haben, die schon Lügen enthalten haben und wir die Lügen dann manipuliert haben, dann hätte ja jederzeit auch eine Wahrheit herauskommen können. Also darauf mussten wir etwas achten bei unserem Projekt.
Welche positiven Seiten hat denn die Bot-Lüge eigentlich? Also der Good-Bot, den Sie auch entwickelt haben, der lügt ja, wenn er Menschen nicht verletzen will zum Beispiel. Das wäre ja auch was Positives.
Genau. Ursprünglich lautete die Meta-Regel, eine der 7 Meta-Regeln für den Good-Bot, dass er nicht lügen soll. Ich habe diese 7 Meta-Regeln irgendwann entwickelt in einem Aufsatz, der publiziert wurde. Die Studierenden haben klugerweise diese Regel etwas abgeändert und haben gesagt, der Goodbot soll nicht lügen, außer wenn ein Mensch verletzt würde durch die Aussage. In der Tat, der Lügenbot oder überhaupt Bots, die lügen können, hätten einen Vorteil in bestimmten Bereichen, wo nämlich die reine Wahrheit schädlich wäre. Ich treffe immer wieder auf Ron Orkin, einen sehr interessanten Forscher von der Georgia Tech, und er hat 2 Beispiele immer parat, wo Notlügen sehr wichtig sein können. Das eine ist der medizinische Bereich oder der Pflegebereich. Also es wäre nicht gut, wenn Pflegeroboter uns in jeder Situation die volle Wahrheit ins Gesicht sagen würden. Es wäre nicht gut, wenn sie uns in jeder Situation wirklich informieren würden über unseren Krankheitszustand oder dass wir nur wenige Tage zu leben haben. Der andere Bereich ist natürlich der militärische Bereich. Ich selber bin nicht in der militärischen Forschung tätig. Ron Orkin schafft Maschinen, die zwar nicht lügen können, aber die betrügen können. Und im militärischen Bereich, im Kriegsfall, ist es natürlich auch wichtig, dass Maschinen nicht die Wahrheit sagen oder auch den Gegner in die Irre führen. Und jetzt kann man Kriege grundsätzlich ablehnen. Ich finde sie auch nicht schön. Ich habe auch verweigert mit 18. Aber für Ron Orkin sind das wichtige Eigenschaften von Maschinen, dass sie in solchen Kontexten lügen können und betrügen können. Übrigens, wir wollen ja auch nicht die Wahrheit überall im Alltag hören. Wir wollen nicht jeden Tag hören, dass wir hässlich sind oder dass wir etwas immer wieder falsch machen. Wir wollen uns irgendwie auch durchlavieren und zwischen Lüge und Wahrheit lässt es sich ganz gut leben vielleicht.
Dann noch eine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie soll es denn dann in Zukunft sein? Werden wir dann Bots kennzeichnen mit, das ist ein sozusagen ein Wahrheitsbot, der darf gar nicht lügen und das ist ein, ich weiß nicht, wie wir es nennen sollen, ein menschlicher Bot?
Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass man das Ziel von Bots auf der Website oder bei der App formuliert explizit. Also was kann der Bot, was will der Bot? Und man sollte klar machen, auf welche Quellen der Bot zugreift. Und man könnte drittens auch diese Quellen zertifizieren. Also man könnte Entwicklern von Quellen wie Wikipedia nahelegen, ihre Inhalte zertifizieren zu lassen. Das ist natürlich beliebig schwierig bei einem so großen Projekt wie Wikipedia, aber zertifizierte Quellen, auf die die Chatbots dann zugreifen, sind durchaus ein Vorschlag von uns.
Der Maschinenethiker Oliver Bendel war das über den Lügenbot, den er gebaut hat und die Erkenntnisse, die daraus zu ziehen sind. Wir danken für das Gespräch. What if we could just forget?
Da 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 da.
Don't Forget to Stop von Carnaboy. Auch das war Musik von einer winterlichen Download-Compilation. Diese kommt aus der Slowakei. Das Digital-Label Z-Dapes hat die Christmas-Compilation 16 veröffentlicht, die man übrigens auch streng limitiert auf Musikkassette kaufen kann, falls es winterliches Analog-Schneerauschen sein soll, statt digital-kristallklarem Download.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und für die ersten Meldungen des noch jungen Jahres ist Jochen Dreyer zu uns ins Studio gekommen. Hallo.
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 Am Donnerstag wurde offiziell die CES, die Consumer Electronics Show in Las Vegas, eröffnet, so eine Art IFA, aber in den USA. Traditionell werden hier ja die neuesten technischen Produkte für den Massenmarkt vorgestellt und die Richtung für das kommende Jahr vorgegeben.
Dieses Jahr feiert sie aber auch noch ein Jubiläum, nämlich seit 50 Jahren findet sie statt. Deshalb schauen wir zurück auf die Bedeutung der Veranstaltung früher und heute, Jochen. Welche Bedeutung hatte die CES denn damals in ihrer Gründungszeit?
Also man muss das so sehen, als sie das erste Mal stattfand, eben im Jahr 1967, da war damals auch in New York und im Sommer, aber da befanden sich die USA tief im Vietnamkrieg, China war gerade die Kulturrevolution ausgebrochen, der Wettlauf zum Mond, der sollte erst 2 Jahre später enden. Also die Welt war aufgeteilt in Ost und West und damit vor allem auch in 2 Wirtschaftssysteme. Auf der einen Seite der Kommunismus und der Sozialismus, auf der anderen Seite der Kapitalismus. Und Luxusprodukte für den Konsumenten, das war immer das Standbein des Kapitalismus, das ist es heute auch noch. Und der Markt der Elektrogeräte für den Haushalt, für den Eigengebrauch, der wuchs in der westlichen Welt damals rasant. Jeder hatte schon ein Radio und die meisten Haushalte auch einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Aber seit Mitte der 60er waren dann Farbfernsehgeräte der letzte Schrei. Und so war es dann auch auf der ersten CES 1967, Taschenradios und erste Schaltkreise in TV-Geräten, die ganz großen Aufreger. Ein Jahr später dann ein Radio fürs Handgelenk, was ich jetzt gar nicht so eine schlechte Idee finde, auch heute noch. Trotzdem, wenn man das heute so hört, dann klingt das natürlich nichts, also nach nichts Farbwahnsinn, nichts Besonderes. Doch wenn man sich mal so gegenwärtig macht, dass im gleichen Jahr der ersten CES Bundeskanzler Willy Brandt bei einer Live-TV-Übertragung einen großen roten Knopf drückte, um damit bundesweit das Farbwerkzählen zu starten. Also da wird einem schon bewusst, welche Bedeutung diese technischen Entwicklungen damals beigemessen wurde.
Und gab es denn irgendwas Vergleichbares damals schon oder ist das Konzept völlig neu und krass gewesen?
Na, ich würde sagen, also das Konzept einer Messe war natürlich überhaupt nicht neu. Da gab es natürlich schon seit längerem Buchmessen, gibt es schon ewig. Aber man kann vielleicht einen anderen Vergleich ziehen, so eine Show der Superlative und vor allem Zukunftstechnologien, die gab es auch vorher schon, da hießen sie aber Weltausstellungen, dort zeigt aber eben Staaten, was sie können und wie sie sich die Zukunft vorstellen. Und auf der CES, da waren es eben Unternehmen, die sogenannte Zukunft zu den Menschen nach Hause brachte und damit dann vor allem viel Geld verdiente. Und kleines Ratespiel, was hat mehr Eindruck hinterlassen, die Expo 2000 Hannover oder die Microsoft Xbox, die 2001 das erste Mal in Las Vegas vorgestellt wurde?
Die Expo.
Nur der kanadische Pavillon.
Also auf gar keinen Fall. Ich würde tatsächlich die Xbox sagen, weil das ja weltweit von riesiger Relevanz war, dass Microsoft eine eigene Spielekonsole auf den Markt bringt. Und naja, Expo.
Ja, ganz klar.
Ja, aber mir fallen noch andere prägende Technologien ein, also die auf der CES vorgestellt worden sind der Öffentlichkeit, zum Beispiel der Commodore 64 oder der Atari oder der Videorekorder oder HDTV. Weiß nicht, Markus, hast du noch ein paar?
Nee.
Und dieses Jahr, wie war es da? Gibt es da oder wie ist es da? Gibt es da auch so Neuigkeiten?
Ja, also 2017, da geht es vor allem um intelligente und selbstfahrende Autos. Die Autoindustrie ist seit ein paar Jahren erst dabei. Dann um viele vernetzte Haushaltsgeräte, das ist der neueste Schrei. Die sind manchmal auch sehr absurd. Smarte Haarbürsten oder ein Schuh, den man sich per App zubinden kann. Aber Absurditäten gehören zu CES wie Reporter, die sich darüber lustig machen. Jedes Jahr. Und virtuelle Realität ist natürlich weiterhin ein großes Thema. Und dann gibt es den Prozess, der aus Full Ultra macht. Full HD wird zu Ultra HD und Ultrasound ist jetzt überall drin. Die Superlative werden vielleicht der Industrie auch irgendwann mal ausgehen. Und seit einiger Zeit, da hat man auch das Gefühl aber, dass die CES nicht mehr diese große Strahlkraft hat. Die Industrie setzt immer mehr auf eigene große Shows. Google hat Entwicklerkonferenzen oder die großen Produktankündigungen von Apple. Und der Konsument wird außerdem das ganze Jahr mit Neuheiten zugeschüttet. Hier ein neues Smartphone, da eine Smartwatch, vernetzte Glühbirnen aus dem Möbelhaus. Also, ja.
Na gut, da kann man vielleicht eine düstere Zukunftsvision, das Ende der Messe, voraussagen. Wir bleiben aber erstmal in der Gegenwart, springen zurück auf den europäischen Kontinent, und zwar in die Schweiz. Dort steht eine gesetzliche Vorratsdatenspeicherung bevor. Und vor allem gibt es ja im deutschsprachigen Raum einen beliebten Krypto-Messenger, Threema. Und der hat jetzt gedroht, die Schweiz als Firmensitz zu verlassen. Und auch die Server sollen vielleicht verlegt werden. Wie genau hängt das zusammen?
Ja, die Schweizer wollen damit ein Zeichen setzen, denn diese neue Verordnung, die soll halt auch Messaging-Dienste bzw. alle Apps mit Kommunikationsschnittstelle dazu zwingen, Verbindungs- und Standortdaten ihren Nutzer für 6 Monate zu speichern. Das aber nur bei einem relevanten Ereignis. Wie könnte es anders sein? Das ist natürlich ein Terroranschlag. Dabei gibt es bei Streamer aber nach eigenen Angaben gar nichts zu holen. Sie sind aber trotzdem da einfach nicht mit zufrieden. Sie wollen das nicht, denn dieser Dienst, also Streamer, dafür ist er bekannt, der ist extrem datensparsam konzipiert. Er speichert keine Verbindungsdaten oder Logs. Alles, was die Behörden bekommen können, wären die öffentlichen Schlüssel und das Datum des letzten Logins. Das ist quasi unbrauchbar oder finde ich wirklich was zu nutzen. Aber diese Verordnung, die zeigt eben auch, dass der Wahnsinn um die möglichst umfassende Speicherung immer weitergeht, egal ob sinnvoll oder nicht. Und die Frage bleibt auch bei der jetzigen Gesetzeslage oder die Gesetze, die überall in Europa auch gerade kommen, wo wollen sie eigentlich hinziehen?
Haben Sie dazu schon was gesagt?
Nee, haben Sie noch nicht. Aber in Europa wird das, Deutschland ist im Moment noch möglich.
Wenn wir sehen und dann im Zweifel auch hier berichten. Danke, Jochen, für den Blick auf die Meldungen der Woche. Die Links und alles nochmal zum Nachlesen und auch Nachhören natürlich finden Sie wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und wir halten noch etwas weiter inne, blicken zurück, zum Beispiel auf den musikalischen Output befreundeter Bands des eigenen Indie-Labels. Auch das gibt es auf unserer Webseite. Das dachten sich die Macher von Z-Tapes und haben eine Best-of-Sammlung ihres Release-Katalogs für die kalten Wintermonate zusammengestellt.
Der Lo-Fi-Indie-Pop von Callum Newton alias Candy aus Melbourne, Australien, ist auch auf der Winter 2016 Compilation drauf und wir hören seinen Track Stranger Things.
Breitband. Podcast-Kritik.
In unserer Reihe Podcast-Kritik stellen wir Ihnen regelmäßig Podcasts vor, die unsere Rezensentinnen interessant, gelungen oder zumindest irgendwie bemerkenswert und aufmerksamkeitsheischend fanden.
Unseren heutigen Tipp muss man streng genommen als Promo-Podcast einordnen. Er betreibt Marketing für ein Produkt, das zwar nicht neu ist, finde ich, aber es soll neu reüssieren. Das wünscht sich zumindest der Autor des Podcasts.
Und darin begleitet er quasi die Markteinführung oder man müsste natürlich genauer sagen, die Wiedermarkteinführung dieses Produkts eben per Podcast-Reihe. Maiborg heißt der Podcast, der gleichzeitig auch so liebevoll und schön erzählt ist, dass man einfach nicht um ihn herumkommt.
Das meint zumindest unser Rezensent Heiko Beer.
Wer bei dieser Musik kurz zusammenzuckt. Nein, das ist nicht Serial, der sicherlich bekannteste Podcast der Welt. Dies ist die Titelmusik zu Maiborg, der Podcast. Und sie ist, das gibt der Macher Simon Maiborg gerne zu, eine kleine Hommage an das Blockbuster-Phänomen, das weltweit Leute eben nicht nur dazu gebracht hat, Podcasts zu hören, sondern auch selber welche zu machen. So auch letztlich Maiborg, einem gelernten Informatiker, Mitte 30 und mittlerweile technischer Leiter bei einem sogenannten Innovationslabor von Gruner und Jahr. Dort entwickelt er letztlich Geschäftsmodelle. Er hat in den letzten Jahren an allerhand Ideen gearbeitet, privat. Ein Highlight: Viehauktion.com, eine Art alternativer Marktplatz für Bauern, die ihre Schweine online anbieten können. Man muss wissen, er kommt ursprünglich vom Land. Das ist nicht unwichtig für die Geschichte, die er in seinem Podcast erzählt.
Dann hatte ich wirklich diesen Geistesblitz im Zug, bin aus dem Zug gestiegen und Folge 1 startet auch damit, dass ich wirklich aus dem Zug komme, aus dem Bahnhof gerade und die erste Audioaufnahme mache, damals mit dem iPhone. So, ich komme gerade aus dem Zug. Ich glaube, ich habe eine super Idee. Ich war gestern bei meinem Bruder Jan in Oldenburg. Er hat sein drittes Kind bekommen. Das haben wir mit den Brüdern und Freunden ordentlich gefeiert. Kindpissen nennt man das bei uns. Und jetzt bin ich gerade im Zug zurückgefahren und da ich gerade an so einer Idee sitze und ich nicht weiß, wie ich Marketing machen soll oder überhaupt Werbung machen soll, weil ich gar kein Geld dafür habe, ist mir gerade eingefallen, dass ich einfach einen Podcast darüber machen kann, wie sich diese Idee entwickelt und wie ich zum Produkt komme. Was mache ich jetzt? Geil.
Ja, geil. So einfach geht das. Damit ist ein großer Reiz dieses Podcasts schon umrissen. Maiborg erzählt völlig unbefangen und extrem lässig. Er entwickelt einen sehr intimen Sound. Bald ist man gefesselt von seiner Idee. Denn diese Idee, an der er da gerade sitzt, die ist erstmal etwas obskur. Er möchte einen eigenen Korn auf den Markt bringen.
In meiner Jugend wurde eifrig Farco, also Fanta Korn, hieß bei uns damals Arbeiter oder KGB und Spezi getrunken. Spezi, das ist bei uns Cola und Korn. Ich komme aus dem Oldenburger Münsterland, aus dem beschaulichen Dorf Lindern im Landkreis Kloppenburg. Im Norden und Westen vom Emsland umschlossen. Also Provinz, da haben wir es wieder. In jenem Emsland befindet sich rund 20 Kilometer entfernt die Stadt Haselünne, die mit gleich drei großen Brennereien aufwarten kann.
Korn, dieses Getränk mit, sagen wir mal, Marketing-Schwierigkeiten. Ich komme auch aus dem Emsland. Haselünne ist von meiner Heimatstadt auch nur 20 Minuten entfernt. Da ist Korn wirklich ein großes Thema. Aber abseits habe ich es noch nicht wirklich wahrgenommen. Das ging Maiborg genauso und genau das scheint ihn gereizt zu haben. Im Podcast erzählt er dann ziemlich detailliert, aber eben auch ganz schön unterhaltsam von all dem der Reihe nach. Man bekommt als Hörer jeden einzelnen Schritt seiner Geschäftsgründung erzählt. Und schon wieder läuten die Alarmglocken. Das klingt erstmal nach Startup, dem ebenfalls immens erfolgreichen US-Podcast, der reichlich metaebenenmäßig in einem Podcast erzählt, wie ein Podcast-Unternehmen gegründet wird. Inklusive peinlichem Scheitern vor eiskalten Venture-Kapitalisten. Auch diesen Podcast kennt Maiborg. Er wählt jedoch einen anderen Weg.
Ich war mir schon bewusst, dass ich in eine andere Richtung gehen werde und viel mehr von der wirklichen Handarbeit erzählen möchte, also und auch von den Gedanken in meinem Kopf und eigentlich nachher auch wirklich ans Produkt denke. Ne? Also wirklich, wie baue ich eine Webseite? Was sind die Gedanken genau hinter der Flasche, hinter dem Etikett? Wie komme ich darauf? Warum mache ich was? So ungefähr, das wollte ich alles gerne erzählen.
Ohne zu viel vorwegzunehmen, es kommt zu einigen Irrungen und Wirrungen auf dem Weg zu seinem Korn. Man wird eingeführt in die Feinheiten der Etikettierung. Flaschen werden aus Italien angeliefert. Zwischendurch pokert er mit Brennereien in Haselünne. Es ist alles höllisch unterhaltsam. Und es ist ein Promotool. Und diese Entwicklung gilt es zu konstatieren. Zusehends mehr Podcasts erscheinen auf dem Markt, die Marken, Produkte, Ideen bekannt machen wollen. Auch der amerikanische Startup-Podcast war letztlich ein Promo-Podcast, um sich selbst bekannt zu machen. Maiborg geht offen damit um. Deshalb hat er den Podcast entwickelt. Auch. Denn man merkt, es ist eine Herzensangelegenheit.
Ich möchte halt alles gerne selber machen und die komplette Kontrolle da haben. Und selbst die Musik ist von mir irgendwie komponiert und eingespielt. Ich schreibe den ganzen Podcast einmal runter und lese ihn dann einfach vor. Viel editiert wird er dann auch nicht.
Auch das setzt ihn ab von vielen anderen, momentan gefeierten Podcasts, gerade den amerikanischen. Er wirkt nie überproduziert oder überladen, er hat einen Do-it-yourself-Charme und wirkt trotzdem professionell. Er erzählt wie an der Schnur gezogen eine kleine Geschichte von Selbstermächtigung und gleichzeitig den Freuden des Internets, wo noch die absurdesten Detailinfos zusammengegoogelt werden können. Die erste Staffel ist gerade zu Ende gegangen und ich hoffe jetzt schon auf die nächste. Maiborg hat natürlich auch schon Ideen.
Man könnte auch ein Korn-Musical machen, ich weiß es nicht. Naja.
Ja, darauf ein Korn. Tut mir leid, der Karlauer musste jetzt kommen, weil jedem, mit dem man über Korn redet, kommt er als erstes über die Lippen.
Aha.
Wir haben ihn schon mal kalt gestellt, weil die Sendung ist noch nicht ganz am Ende, also später dann.
Cheers!
Weißt du, woraus Korn gemacht ist, Markus?
Ich würde jetzt vermuten, aus Korn. Also Getreide, also Weizen.
Genau, und Kartoffel, aber ist nicht Kartoffel?
Eine Kartoffel ist Wodka.
Ah ja, genau.
Das weiß ich deshalb, weil mir mal Freunde, ich weiß nicht genau warum, eine Flasche geschenkt haben, da war ein klarer Alkohol drin, der hieß Egal. Und es ist Kartoffelschnaps und nicht Wodka, weil Wodka mindestens 40% haben muss.
Jetzt fragt man sich natürlich so.
Sind Journalisten eigentlich alle Alkoholiker?
Nein, ich glaube nicht.
Gut.
Ich glaube, wir sind die Ausnahme.
Okay.
Jetzt fragt man sich dennoch, warum muss so ein Korn so populär gemacht werden? Oder fällt dir irgendein Getränk ein, wo das schon mal irgendwie...
Das finde ich tatsächlich ganz interessant, also weil wir über diesen Podcast geredet haben, weil mir da so aufgegangen ist, dass diesen ganzen Spirituosen, wo ich mich jetzt sozusagen nicht so gut auskenne, aber dass es anscheinend auch so Trendwellen folgt. Also Gin ist ja sowas gewesen, wo man auf einmal unglaublich viele Sorten kaufen konnte und dann Handmade und weiß der Geier was. Und was ich jetzt gelesen habe, sehr spannende Geschichte, das nächste ist, also vielleicht auch so alternativ zum Korn oder Konkurrent, Baijiu, das ist ein chinesischer Schnaps. Also ist auch so eine Kategorie, also irgendwie hochprozentiges. Und was es gibt in China gerade das Problem, dass die Regierung untersagt hat, dass weiterhin auf so Betriebstreffen, also in China war es wirklich sozusagen, wenn du eine Besprechung hattest, dann wurde da auch gesoffen.
Hm.
Trinken ist dort ein Skill gewesen und das wird jetzt verboten, die Produktion geht zurück und jetzt gibt es Leute, die sagen, wir machen das jetzt mal zum Hipster-Getränk weltweit. Und das finde ich ganz spannend, dass sozusagen sich Alkohol nicht dadurch verbreitet, weil er irgendwie besonders lecker ist, sondern weil halt Leute denken, okay, das ist doch jetzt mal eine Marke, die man irgendwie etablieren könnte.
Hm.
Selbst da.
Hm.
Überall nur Marken.
Und vielleicht gibt es ja da dann auch bald einen Podcast drüber.
Wer weiß.
Aus China oder so.
Ja.
Müssen wir mal gucken. Vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal.
So werden wir darüber berichten.
Jetzt machen wir erstmal Musik, Netzmusik. Und zwar vom Wiener Indie-Elektropop-Musiker Nate Wagner, der sich einen sehr interessanten Künstlernamen, wie ich finde, ausgesucht hat, der ihn zum Namensvetter eines dänischen Fußballstars machte.
Lord Bentner. Und obwohl der Name ähnlich ist, hören dann alle Gemeinsamkeiten auch schon wieder auf. Man fragt sich also, warum er ihn ausgesucht hat. Mit dem Fußballer hat der Wahlwiener wenig am Hut. Mit seinem Song Hysteria zeigt er allerdings durchaus Indie-Star-Potenzial.
We'll be right back.
Hysteria von Lord Bentner ist das. Also wir nähern uns dem Ende der Breitbandausgabe ganz ruhig.
Jetzt haben wir, und das hängt mir in der Sendung noch so ein bisschen nach, vorhin mit Herrn Bendel über Lügenbots gesprochen.
Ja.
Und der hatte ja gesagt, also der Lügenbot an sich ist natürlich spannend, aber es gab ja vorher den Goodbot, den er auch programmiert hatte, der darauf ausgerichtet war, Leute auch zu belügen, wenn sozusagen der Algorithmus zur Vermutung kommt, man schadet dem Menschen so. Und ich frage mich seitdem, würde ich das wollen oder nicht? Würdest du von einem Bot angelogen werden wollen? Oder würdest du mit einem Bot reden, wo du weißt, der hat die Möglichkeit, dich anzulügen?
Nee. Komischerweise, also in dem Fall ging es ja auch darum, dass der zum Beispiel Kranke anlügen könnte, ja, weil man der Meinung ist, man darf Kranken nicht immer sagen, wie es ihnen geht, ja, oder in welchem Zustand sie sich befinden. Und ist ja gut gemeint, aber für mich persönlich wäre es das Gegenteil von gut, weil ich möchte nicht von der Maschine angelogen werden, weil die Maschine, das haben wir ja heute auch gehört, nicht dazulernen kann. Also die hat eine Art der Programmierung, aus der heraus sie sozusagen Dinge nach außen gibt, während ein Mensch ja immer noch, und das macht den Unterschied zur Lüge des Menschen, ja immer noch dazulernt oder immer noch abwägen oder ermessen kann, was könnte jetzt passen und sich im Zweifel auch noch korrigieren kann, wenn er mitkriegt, hu, da läuft was schräg.
Ja, da bin ich aber so ein bisschen hinhergerissen, weil also A, ich würde von mir natürlich auch immer in Anspruch nehmen wollen, nee, ich will die Wahrheit wissen, aber es gibt ja tatsächlich, man kann das ja als psychologischen Effekt untersuchen, es gibt Momente, da ist es vielleicht, also zumindest nicht so verletzend, nicht die Wahrheit zu wissen. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass man das algorithmisiert erfassen kann, dass man sagt, okay, also diese Diagnose würde ich jetzt vielleicht nicht mitteilen, sondern später oder von jemand anders oder sowas. Von daher würde ich also so Bauchgefühl sagen, nee, ich will immer die Wahrheit wissen, aber wenn ich dann tatsächlich das unterschreiben müsste und den Knopf drücken, bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht vielleicht doch sage, mach das mal lieber, wie du denkst.
Ich glaube, ich würde es wirklich vom Inhalt abhängig machen. Also wenn dir der Roboter sagt, siehst super aus oder so, oder du klingst heute toll oder so, dann habe ich nichts dagegen. Aber bei wirklich mehr existenziellen Dingen wäre es mir, glaube ich, spooky.
Apropos existenzielle Dinge. Wir haben jetzt also sagen, wir dürfen es heute diesen Samstag nochmal machen. Ist ja neues Jahr.
Genau.
Da gibt es ja auch immer die guten Vorsätze. Und ich habe gefühlt, also jetzt nicht von Personen des tatsächlichen Lebens, sondern von in den Medien gelesen, die digitale Enthaltsamkeit sei wieder so ein Ding. Und ich frage mich die ganze Zeit, was soll denn das sein? Also hast du so einen digitalen Enthaltsamkeitsvorsatz?
Überhaupt nicht. Ich kriege irgendwie bei dieser Wortkombination kriege ich einen Blackout. Ja. Ich weiß nicht, da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Aber was gemeint sein könnte, glaube ich, ist, dass man einen maßvollen Umgang vielleicht damit schafft.
Aber was ist denn maßvoll?
Naja, mich stört zum Beispiel, wenn ich mit jemandem reden möchte, aus der Familie zum Beispiel, und der guckt immer auf sein Smartphone nur oder auf sein technisches Gerät, hört mir zu, aber guckt mich nicht an. Und dann sage ich, okay, mach fertig, mach zu und dann können wir reden.
Aber das ist ja nichts Digitales. Das ist ja sozusagen, das ist ja persönliche Unnötigkeit. Also wenn er ein Buch lesen würde oder seine Zeitung umblättern würde oder sich schminken würde währenddessen, das wäre ja auch sozusagen alles. Von daher ist es ja einfach eine, also dieses, also Enthaltsamkeit, ja, Achtsamkeit gegen sich selbst, ja, aber das Digitale daran stört mich so. Das finde ich irgendwie komisch. Ich habe einen kleinen Vorsatz, der fällt auch nur jetzt sozusagen chronologisch in die Zeit, das habe ich mir schon lange vorgenommen, nicht mehr retweeten, ohne nicht jedes Mal hinterher geklickt zu haben. Also wirklich, man sieht ja manchmal, hey, das ist lustig, das ist geil, das will ich weiterverbreiten. Ich will jetzt immer gucken, A, stimmt es, und B, kann ich vielleicht die richtige Quelle, wenn sie vergessen wurde, angeben. Das würde ich mir vornehmen.
Ja, das habe ich mir schon letztes Jahr vorgenommen. Das ist gut, auch Texte zu lesen. Nicht nur, wenn man die Überschrift gut findet, sagen, oh toll, sondern wirklich erst zu lesen und dann weiterzugeben.
Sehr gut. Das nehmen wir uns vor.
Genau.
Und damit verabschieden wir uns.
Genau. Nach uns kommen jetzt die Nachrichten und dann das Theatermagazin Rang 1 mit André Mumot. Und darum geht es um Utopien gestern und heute. Wir sagen tschüss, Vera Linz und
Markus Richter. Und bis zu den Nachrichten gibt es noch eine Runde Netzmusik von der amerikanischen Cellistin Unwoman. Es muss nicht immer alles neu sein, hat sie sich wohl gesagt. Manchmal haucht ein aktueller Hinweis auf eine alte Veröffentlichung einem Song auch neues Leben ein. Genau das tat Unwoman kürzlich mit einem Hinweis auf ihr bereits 2000 erschienenes Stück Breathe Out. Passend zum Jahresende, damals ausatmend, passend auch zum Ende einer Radiosendung.
Tschüss.